Christus. Amen. Ich habe heute einmal etwas vor. Peter hat ja vor einiger Zeit über die Entrückung uns hier Auskunft gegeben, in reichhaltigen Facetten. Und das hat mich irgendwie so inspiriert und nachdenklich gemacht, um die Frage, wie ist das alles eingeordnet? Und aus dem Grunde habe ich mich jetzt herangemacht, diesen sogenannten Heilsplan in dieser kurzen Zeit einmal etwas zu erläutern, den Heilsplan Gottes. Und ich möchte in erster, mal schauen, dass ich das hinkriege, okay, Apostelgeschichte 20, 27 und 28. Das soll für mich eigentlich heute nur ein Aufhänger sein, um nachher das Ganze etwas in die Breite zu entfalten. Ich habe da hinten auch am Ausgang diesen Heilsplan, diese sieben Schritte, in der das aufgezeichnet ist, dort hingelegt auf diesem kleinen Tisch. Ich habe gedacht, dass es gut ist, wenn man es am Ende mitnimmt, weil es doch sehr komprimiert ist und ich werde auch nicht in allen Details darauf eingehen können, weil das einfach den Rahmen sprengen würde. Aber nur, dass man einfach mal so ein bisschen einen Einblick kriegt, ja, wo komme ich her, wo geht letztendlich die Reise mit dieser Erde hin. Paulus sagt da, oder Lukas schreibt, darum bezeuge ich heute am heutigen Tage, dass ich rein bin von aller Blut, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und die große Frage ist natürlich, was ist jetzt dieser Ratschluss? Die Heilige Schrift ist kein schwer verständliches Buch, sondern sie ist übersichtlich gegliedert, auch in allen Punkten der Offenbarung. Und dem aufrichtig forschenden Bibelleser erschließen sich hier eigentlich Tiefen. Die Väter haben immer gesagt, beginnt zum Schatzgraben. Ja, und haben sich zurückgezogen. Sie haben die Edelsteine gefunden. Manche Auslegungen werden mit Edelsteinen benannt. Und. Also, dass hier in der Tiefe des Wortes ungeheure Schätze verborgen sind, die wir so auf den ersten Moment überhaupt nicht sehen. Und wenn, es kann ja manchmal sein, man liest schon lange die Bibel zum paar Mal durch und man bleibt immer wieder an einzelnen neuen Stellen, die man schon lange gekannt hat und schon lange weiß, hängen. Und auf einmal leuchtet da irgendetwas auf, wo wir dann auf einmal sehen, Menschenskind in die Zusammenhänge gestellt, habe ich das so noch gar nie gesehen. Luther spricht von einer doppelten Klarheit der Heiligen Schrift. Claritas interna, claritas externa. Die innere und die äußere Klarheit der Heiligen Schrift. Die innere Klarheit der Heiligen Schrift wäre letztendlich die Führung durch den Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist mir das einfach deutlich macht, so sieht's aus, so bist du vor Gott angesehen und so sind die Dinge. Die äußere Klarheit ist letztendlich, die Luther hier erklärt, darin zu sehen, dass wir einfach die gesamten Dinge in der Heiligen Schrift in einer wunderbaren Ausgeglichenheit und Ausführlichkeit für uns dargelegt bekommen. Ich sage meinen Schülern immer da, in diesen 2000 Seiten ist eigentlich nur eine Reparaturanleitung. Wie kann der gestrandete Mensch wieder mit Gott klarkommen? Und demgegenüber stellt er die doppelte Dunkelheit außerhalb der Schrift. Luther sagt, wenn ich Christus außerhalb der Schrift finden will, dann finde ich den Teufel. Und das ist doch ein bezeichnender Satz, den Luther hier geprägt hat. Was den Ablauf der Heilsgeschichte Gottes mit dieser Welt angeht, kann man es auch anders einordnen, diesen Anfang bis zum Ende in sieben Zeitabschnitten erkennen, sogenannten sieben Zeitalter oder sieben Heilszeiten. Und dabei ist die Wortbildung Heilszeit umschrieben, wenn man es vom Griechischen her sieht, Oikonomia. Eine Ökonomie, nicht also eine Wirtschaft, auf Deutsch gesagt. Ja, das lateinische Wort heißt aus der Vulgata übersetzt Dispensatio. Das wäre also auch hier die Haushalterschaft. Und dahinter verbirgt sich der Gedanke, dass das ewige Heil Gottes uns in der Schrift letztendlich in Haushaltsschritten dargelegt wird. Im Epheserbrief haben wir etwas von der Haushaltung. Im Kolosserbrief steht etwas von der Haushaltung Gottes. Und im Timotheusbrief haben wir auch etwas, dass Paulus sich als der Haushalter Gottes darstellt. Das göttliche Geheimnis der Gemeinde, was im Alten Testament nicht aufgedeckt war, haben wir letztendlich im Neuen, und dafür wäre Paulus letztendlich derjenige, der als Haushalter der göttlichen Geheimnisse das in den Lehrbriefen für die Gemeinde letztendlich verfügbar macht. Verschiedene Heilszeitalter, wir können 7 Stück unterscheiden. Ich habe nachher ein großes Schaubild, mal gucken, ob es jetzt gleich kommt. Jawohl, also ihr seht, das ist sehr differenziert. Ich werde auch nicht in den Details auf das Einzelne eingehen. Ich will nur ganz kurz skizzieren und dann die einzelnen Punkte ein wenig. Wir haben hier das Zeitalter der Unschuld. Ja, dann haben wir das Gewissen, die Verwaltung, die Verheißung. Dann haben wir das Gesetz. Dann haben wir die Gnadenzeitalter und dann haben wir das tausendjährige Reich. Ich lasse jetzt mal den neuen Himmel und die neue Erde und auch das, was hier vorne ist, den Fall Satans, den wir eventuell dort einordnen können, ganz grob und schlicht einfach einmal weg. Dieses Schaubild könnt ihr euch nachher da hinten mitnehmen. Und jetzt wollen wir uns auf das Einzelne erst einmal konzentrieren. Und ich bringe auch alles hier ins Bild, etwas vergrößert, dass man hier kriegt mehr Augenschmerzen, wenn man drauf guckt. Ja, wenn wir ehrlich sind. Nicht? Also es ist verwirrt. Und ich werde auch nicht hier die oberen, die Sache mit dem Satan und das, ich lasse das einfach weg, weil es einfach zu weit führen würde. Mir geht es einfach mal, dass man sieht, okay, wir haben 7 Zeitalter und die in kurzen Facetten uns ein wenig nahegebracht. Jetzt wollen wir noch einen kleinen Exkurs machen, die Gegenüberstellung. Wir haben ja heute, wenn man so etwas vielleicht auch in Gemeinden bringt, dann heißt ja, hör, du hast schon einen Vogel. Ja, also wir sind doch klar irgendwo entwickelt oder sonst irgendwo herkommend. Und wir wollen einfach dem Gedanken einfach mal gegenüberstellen zu dem Schöpfungsgedanken. Wenn wir hier die Entstehung des Lebens haben, haben wir hier die Urzelle im Evolutionsmodell. Und wenn ich jetzt das Einzelne hier so runtergehe, dann wollen wir nachher hier unten drauf schauen, was Sinn und Ziel eigentlich dieser ganzen Sache ist. Ich hoffe, man kann es hinten ein wenig sehen, sonst kann ich es auch noch zur Verfügung stellen. Im Schöpfungsmodell hat Gott die Grundtypen gemacht nach einem bestimmten Plan. Wenn ich die Herkunft des Menschen sehe, affenähnlich, und im Schöpfungsmodell hätten wir nach dem Bilde Gottes geschaffen. Dann haben wir Ursprung des Todes. Der Tod ist notwendige Voraussetzung im Evolutionsmodell für die Weiterentwicklung. Im Schöpfungsmodell ist der Tod die Folge der Sünde und der ersten Menschen. Ursprung von Leid wäre Anfang Bestandteil dieser Welt und Krankheit und Leid kommt durch die Sünde. Das heißt also, wir sehen hier Sünde, dort Sünde, ja, und es pflanzt sich eigentlich fort. Dann habe ich Ursprung von Hunger und Krieg, vom Anfang an Bestandteil, ursprünglich von Gott nicht gewollt, Folge des Sündenfalls. Also wir sehen, der Sündenfall ist, wenn wir den ausblenden im Evolutionsmodell, müssen wir natürlich andere Parameter hier reinnehmen. Dann haben wir Kampf ums Überleben, wäre quasi die Strategie. Welche Hoffnung bietet dieses Evolutionsmodell? Keine. Höchstens eine unsichere Hoffnung auf irgendwie eine, ganz lapidar gesagt, verschwommene Höherentwicklung. Hoffnung bedeutet hier im christlichen, im Schöpfungsmodell, Gott schafft eine neue Erde, eine neue Kreatur, er schafft uns neue Herzen. Das Problem der Sünde kriegt er in den Griff. Und wenn ich jetzt nach dem Ziel und nach dem Sinn des Evolutionsmodells frage, dann kann ich nur sagen, kein Ziel sinnlos. Sartre, einer der Existenzphilosophen, er hat 3 Schritte, sagt er, zur Bewältigung dieses Absurden. Er sagt, entweder musst du das Leben nehmen. Wenn du das siehst hier, also dann, was soll's? Weg damit. Als zweites sagt er, die Flucht in Religion. Wir fliehen nicht deswegen in die Religion. Und als drittes sagt Sartre, in der Annahme dieser Sinnlosigkeit würde der Sinn des Menschen liegen. Das muss man sich mal überlegen, das sind ja hochdotierte Leute gewesen, Sartre. In der Annahme der Sinnlosigkeit würde der Sinn deiner Existenz bestehen. Au, also da muss ich auch schlucken, ich will es gar nicht weiter kommentieren. Und der Sinn und Ziel im christlichen Bereich, wir haben eine Zukunftsperspektive, die Ewigkeit bei Jesus. Etwas Besseres gibt es nicht. Ich komme Aua. Okay, wir lassen uns gerade mal die erste Folie hier, die Schöpfung. Und da wollen wir ein klein wenig detaillierter darauf eingehen, weil es einfach nötig ist, das zu verstehen, zum Verständnis der gesamten nachher kommenden Folien. Sündenfall. Wenn wir jetzt noch vielleicht hier in den Fall des Satans, es gibt so die, wie soll ich sagen, Theorie, dass der Teufel, dass die Welt gut geschaffen war und durch den Fall des Satans quasi alles mit hinuntergezogen wurde. Wir können hier in einigen Textstellen, Ezekiel 28, ist mir jetzt zu viel, wenn ich das alles vorlese. Dort steht etwas von dem glänzendsten Cherubim, der in der Schöpfung eigentlich vorhanden war und der sich überhoben hat über Gott und wollte letztendlich an Gottes Stelle sich hinsetzen. Diese zwei Textstellen, Ezekiel 28 und Jesaja 14, tun das ansatzweise uns nahebringen. Da die Bibel aber nicht weiter darauf eingeht, denke ich, ist es immer schwierig, da noch Sondergedanken mit einzubauen. Wir wollen es einfach stehen lassen. Ja, die Forscher und die ganzen auch Kirchengeschichtler haben hier angenommen, vielleicht ist dort der Fall des Satans, der einfach die Welt letztendlich, weil es ja dann heißt, war wüst und leer, mit hineingezogen hat. Vor dem Sündenfall, und jetzt sind wir einfach da, war alles perfekt. Sehr gut geschaffen am Ende. Ohne Fehl und Tadel. Und jetzt gibt es, was die Liebe angeht, immer einen Punkt, wo man den anderen letztendlich in der Liebe auch testet. Wir haben weder Unschuld gehabt, es ist ein Zeitalter der Unschuld, wir haben keine Schuld gehabt, wir haben keinen Tod gehabt. Und jetzt möchte Gott diese Liebe der Menschen zu ihm testen. Und es kommt nur ein Gebot von allen Bäumen, von dem aber nicht. Finger weg, sonst müsst ihr sterben. Adam und Eva wussten nicht, was Tod ist. Sie haben es nicht erlebt. Das heißt, sie konnten sich vielleicht da auch keinen Reim draus machen. Die Frage der Ethik geht immer am Gesetz entlang. Ja, wenn ich meinen Kindern sage, Leute, ist alles erlaubt, da ist auch nichts falsch. Ja, und wenn sie das Porzellan zerdeppern, dann muss ich auch sagen, ja, selber schuld. Ne? Und gerade mit diesem einen Gebot wird deutlich, ob der Mensch in dieser Liebesbeziehung zu Gott, ob die echt ist oder nicht. Wir haben letztendlich nur ein Gebot und diese Heilszeit ist eigentlich geprägt von einer wunderbaren Gemeinschaft des Menschen mit Gott. Ohne Schuld und ohne Sünde. Und jetzt kommt dieser Sündenfall hier mit hinein. Und ich versuche das jetzt ein klein wenig zu verdeutlichen in dieser kleinen Animation, die ich hier mitgebracht habe. Wir haben vor dem Sündenfall eigentlich, Gott hat den Menschen geschaffen und der Mensch besteht aus Leib, aus einer Seele, das wäre Wille, Verstand und Gefühl. Und dann hat er noch einen Geist. Der Geist wäre Gewissen, Gotteserkenntnis und Anbetung. Na, lässt sich nicht so gut lesen, aber wir kriegen es hin. Und das ist der Ausgangszustand. Leib, Seele und Geist. Wir sehen auch wieder diese Dreiheit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nicht auch wieder diese Dreiheit. Und jetzt? Gott hat den Menschen geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Eine Liebesgemeinschaft. Wir sehen, das ist etwas Gegenseitiges. Es kommt von Gott etwas und auch der Mensch kommuniziert und hat einfach diese Gemeinschaft, das Miteinander. Und jetzt kommt dieses Gebot Gottes, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Und der Mensch wusste, was gut ist und böse wäre. Mit dem Sündenfall dreht sich's rum. Er weiß, was böse ist und was gut wäre. Sündenfall, Wille, Verstand, Gefühl. Gucken Sie uns mal schön an. Die Taktik des Teufels. Es geht immer darum, Gott kommt ganz geschickt mit Halbwahrheiten. Sollte Gott gesagt haben, ja und dann geht es weiter. Ich denke, wir brauchen es gar nicht zu vertiefen. Jetzt kommen diese ganzen vier Versprechungen des Teufels. Ihr werdet nicht sterben. Naja, hat er auch fast recht gehabt. Adam starb dann nach 930 Jahren nicht gleich, aber der Tod war trotzdem da. Eure Augen werden aufgetan. Und das Attraktivste ist natürlich, ihr werdet sein wie Gott. Oh, das ist doch klasse. Schauen wir uns in die Religion hinein. Buddhismus, Hinduismus, ja, wir können sein, das Göttliche in uns letztendlich herausholen. Mit dem Karma, mit dem Göttlichen sich vereinigen, das ist das Ziel. Ihr werdet unterscheiden, was gut und böse ist. Und wenn wir jetzt anschauen, was mit unserem Geist passiert ist, große Frage, wir wollen gleich mal weitermachen. Die Folgen des Sündenfalls. Wir haben nach wie vor diesen seelischen Zustand, ja, Wille, Verstand und Gefühl, da ist jetzt nichts weggefallen im Sinne von, es gibt es gar nicht mehr. Aber was ist mit unserem Geist passiert? Verbindung zu Gott ist abgebrochen. Wäre jetzt mal ganz interessant, diese 1. Mose 3 noch einmal etwas detaillierter anzuschauen, aber wir können es aus zeitlichen Gründen jetzt nicht. Und das bedeutet den geistlichen Tod. Wir können das im Neuen Testament gerne nachschlagen. Epheser 2, Vers 5 und 6. Ja. Durch die Sünde seid ihr tot für Gott. Gott kann sich mit Sünde nicht identifizieren. Da der Mensch aber jetzt entschieden hat, sich von Gott durch dieses Übertreten des Gebotes, sich gegen Gott zu entscheiden, macht das einen geistlichen Tod. Gott zieht sich zurück. Ich denke, wenn man das alles so anschaut, kriegt ja jeder sein Päckchen. Adam kriegt sein Päckchen, Eva kriegt ihr Päckchen und die Schlange kriegt auch noch eins obendrauf. Ja, und wenn man sie gefragt hätte, Adam hätte gesagt, naja, das Gott, nee, tut mir leid, also nicht ich. Eva, die hat mich da nicht. Und Eva hat gesagt, nee, ich auch nicht. Hier die Schlange. Und wenn die Schlange hätte reden können, was sie dann nicht mehr konnte, die hätte gesagt, nee, also ich doch nicht. Gott, du bist doch schuld, du hast mich geschaffen. Ja, also es ist immer dieses Kreisspielchen weg von mir. Der geistliche Tod. Und der leibliche folgt Jahre später, wenn wir jetzt die Beurteilung des Sündenfalles haben. Der gegen Gottes Gebote rebellierende Mensch muss jetzt ohne Gott leben. Und ich mache es deswegen so ausführlich, weil wir alles andere nicht verstehen, wenn wir diesen geistlichen Tod nicht ein wenig wenigstens durchgesprochen haben. Ja? Das ist Hamartia, Zielverfehlung. Sünde ist immer ein Doppeltes. Es ist eine Seinssünde. Ich bin mit allem, was ich habe, von Gott getrennt und gegen ihn. Rebellion gegen Gott, weil ich mich auf diesen Thron gesetzt habe. Und aus dieser Seinssünde folgt die Tatsünde. Dann weiß ich auch nicht mehr, was ist in Ordnung. Dann willst du nicht mein Bruder sein, dann haue ich dir die Fresse rein. Das ist alles dann möglich, weil ich nicht mehr weiß, wo geht es denn überhaupt hin. Und die moderne Ethik, auch die modernen Atheisten meinen, sie könnten letztendlich selbst ethische Werte schaffen, die über Generationen auch Bestand haben. Es bringt da nichts, wenn ich heute sage, nicht nur ein Schüler sagte mir jetzt auch wieder, Herr Karg, ist so furchtbar. Jetzt letzte Woche durften wir das und diese Woche müssen wir das machen. Und so geht es gerade weiter, dann sage ich ja, wir wollten einfach Bestand haben. Und der ist letztendlich über uns selber nicht herausfindbar. Jetzt, wie sieht das Ganze nach der Sündenfallsache aus? Jetzt haben wir diesen Zustand, die seelische Sache. Natürlich ist der Verstand verdunkelt. Ja. Gottes Erkenntnis haben wir immer noch über die Schöpfung. Das Gewissen, wenn wir nachher gleich schauen, im zweiten Zeitalter ist da. Und unser Geist ist tot. Das ist unser Zustand. Es ist nicht eine Tat im ersten Moment, sondern daraus folgt alles andere. Wir sind ewig verloren. Nicht wir gehen ewig verloren, sondern wir sind es, weil wir auf der falschen Seite sind. Es ist genauso, wenn ich nach Stuttgart fahren will im D-Zug oder im ICE, nicht? Steige aber aus Versehen in den Zug nach Hamburg ein. Da kann ich die Gegend ist wunderbar, alles schön und nett und tolle Tunnel und alles, was ich davor finde. Aber ich komme am falschen Ziel an. Und das ist das, wir sind für Gott geistlich tot. Jetzt kommt natürlich da das Kreuz noch rein, wenn wir nachher auf die fünfte Zeitalter gehen. Ja, und das ist unser Zustand. Die Sünde hat diesen furchtbaren Riss zwischen Gott und uns Menschen letztendlich gemacht. Wir sind gottlos im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt fängt Gott an mit dieser ganzen Reparaturanleitung. Jetzt kommen wir zum ersten. Das Zeitalter des Gewissens. Seid ihr noch alle dabei? Ja, ich denke, es ist immer wichtig, dass wir da, wenn wir das jetzt hier so mal einfach so in Kurzen durchgehen. Das Zeitalter der Unschuld ist vorbei und jetzt haben wir das sogenannte Zeitalter des Gewissens. Der Mensch wusste, was gut ist und böse wäre, jetzt weiß er, was böse ist und gut wäre und kriegt es aber nicht hin, wenn wir Römer 4 anschauen und Römer 7, wo Paulus sagt, ich elender Mensch, ich kann doch tun, was ich will. Ich will das Gute tun und tue das Böse. Es geht nicht. Ich kriege es nicht hin. Ich bin Knecht der Sünde. Ich muss letztendlich sündigen. Und wie oft hört man das? Von Schülern auch teilweise. Ich muss das machen. Wie sie gar nicht Herr sind über dem, was sie eigentlich wollen. Und die moderne Pädagogik ist da hier völlig falsch. Ja, man denkt immer aus humanistischen Gründen, ja, wenn ich es denen nur lang genug gesagt habe und plausibel genug gemacht und es hat da oben alles richtig in die Schubladen reingepasst, ja, dann werden sie es tun. Pfeifendeckel, gar nichts. Die Bibel sagt, tu es und hinterher wirst du verstehen, dass es richtig war. Das ist eigentlich die göttliche Pädagogik. Und jetzt haben wir das Wunderbare, dass Gott schon in dieser Anfangszeit auch einen, wie soll ich sagen, so einen kleinen Seismographen einbaut, wo es dann so ein bisschen kritisch wird, unser Gewissen. Und deswegen sind auch alle Menschen, die einmal ins Gericht Gottes gezogen werden, schuldig, weil ihr Gewissen sie letztendlich hätte überführen müssen über Sünde und Schuld. Jeder weiß eigentlich im Herzen, Mord ist nicht. Und wie oft habe ich das auch teilweise gelesen in Biografien von Frauen, die ihre Kinder abgetrieben haben, dass sie jahrzehntelang nicht zur Ruhe kamen, weil sie gewusst haben, ich habe gemordet. Das ist nicht nur irgendwie ein Zellhaufen gewesen. Ja. Und wir haben auch jetzt in diesem zweiten Zeitalter hier, wir sehen das hier, dem Gewissenszeitalter, hier ist auch eine Jahreszahl angegeben. Man weiß nicht, wie lange jetzt dieses Zeitalter der Unschuld gedauert hat. Aber wenn wir jetzt hier so rechnen, man kann das so ein bisschen zusammenrechnen. Wenn man die Genealogie hier, 1. Mose 5 nimmt und die ganzen Zeitalter etwas verschachtelt hier aufzeigt, dann kommt man ungefähr auf diese Jahreszahl. Und wir sind ja jetzt im Jahre 2021. Wenn ich jetzt eine Jerusalem Post im Internet aufschlagen würde, was für eine Jahreszahl würden wir da vorfinden? Auch 2021. Nein, mitnichten. Da haben wir 5.980 rum. Also, ja, Sie haben Ihre Zählweise der Jahre von der Schöpfung an angefangen. Und jetzt ist es, dieses Gewissensmäßige ist nicht nur auf, und wir merken jetzt diese ein Stück weit Verschachtelung durch all diese ganzen Zeitalter hindurch, das Gewissen bleibt auch im letzten Zeitalter, im siebten, uns als ein Anhängsel, ein Korrektiv im ethischen Bereich haften. Jetzt haben wir die Verheißung im ersten Moment, du wirst einen Ersatz bekommen. Ich springe ein bisschen. Kain bringt seinen Bruder Abel um und jetzt kommt die Verheißung, du kriegst Ersatz mit Seth. Und was sehen wir in dieser ganzen Zeitaltergeschichte des Gewissens? Ja, wir haben nur zwei Leute, nämlich Henoch und Noah, die hier vor Gott bestehen können. Und dann kommt Gericht. Die Sintflut ist Gericht. Mehr geht nicht. Alle bis auf 8 werden ausgerottet. Ich habe ja schon mal über 1. Mose 8 ein Stück weit was gesagt hier über die Arche Noah. Ja, und wenn wir überlegen, dass Millionen dann den Tod gefunden haben und 8 sind hindurch gerettet, dann sehen wir Verheißung, Reinfall oder wie soll ich sagen, Sünde des Menschen und Gericht. Und diese Dreiheit zieht sich durch alle heilsgeschichtlichen Epochen auch hindurch. Und dann haben wir diesen Neuanfang wieder mit den drei Söhnen Sem, Ham und Japhet. Man kann das auch in 1. Mose 10 und 9 nachlesen. Genealogien. Das ist jetzt ein Zeitalter nach der Sintflut, wo wir ja das erste Mal überhaupt eine Anweisung, eine ethische Anweisung haben. Und zwar 1. Mose 9, Vers 6 heißt es: Wer Menschenblut vergießt, des Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Hier wird also der Mord unter Todesstrafe gestellt. Warum? Weil sich der Mensch letztendlich an der Schöpfung, an Gott selber vergreift, indem, wenn er einen Mord begeht. Wir sind zum Bilde Gottes geschaffen und dieser Grundsatz zieht sich auch bis heute durch. Auch in der gefallenen Schöpfung sind wir Zerrbild nach wie vor ein Wesen, was nach dem Bilde Gottes geschaffen ist. Und egal, ob der Down-Syndrom hat oder ob die Oma 90 und an den Schläuchen hängt, sie sind, egal in welcher Weise, ein Wesen Gottes und damit auch Bild Gottes. Und wir haben mit diesem, wer Menschenblut vergießt, eigentlich jetzt die Einführung einer Über- und Unterordnung. Wir sehen Nimrod, 1. Mose 10, der ein gewaltiger Jäger, heißt es dort, vor dem Herrn ist. Und dieser Mann baut große Städte. Und damit haben wir das erste Mal den Hinweis auch, dass hier ja eine Stadt, ein Stadtoberhaupt, so eine Stadt muss regiert werden. Und wir haben eine Über- und Unterordnung. Hier wird Obrigkeit eingesetzt, letztendlich aber dafür, dass überhaupt ein Zusammenleben ja, in einer Gemeinschaft, ja jetzt, sie bekommen den Auftrag, mehret euch und teilt euch über die Erde, ja, möglich wird, dass hier ja nicht nur Staatengründung, sondern einfach auch eine Ordnung stattfindet, um Recht und Gesetz einfach aufrechtzuerhalten. Und diese göttliche Ordnung wird auch bestätigt, Römer 13 haben wir es auch, ja, dass die Obrigkeit auch das Schwert trägt. Das heißt, wir sind schuldig, der Obrigkeit letztendlich auch zu gehorchen. So ist nicht nach der Zwei-Reichen-Lehre Luthers, ja, sich dem Wort Gottes widerspricht. Der zweite Auftrag, den sie bekommen neben dieser Über- und Unterordnung, wäre dann der Auftrag, die Erde zu bevölkern. Und das haben sie leider nicht gemacht. Es steht dann da, komm, lasst uns zusammenbleiben, lasst uns eine Stadt bauen. Ja, und wir kennen das ja in dem Turmbau zu Babel, wer diese, gibt ja teilweise recht monumentale Bilder auch über diesen Turmbau zu Babel, wo man versucht einfach dieses damalige Geschehen in ein Bild hineinzupressen. Ja, und man sieht doch, dass es zu einer, ja, auch wieder zu einer Gottlosigkeit und zu einem gegen Gott, eine gegen Gott Bestrebung da ist, nämlich in eigener Kraft den Himmel zu erstürmen. Und auch hier beendet Gott dieses gottlose Tun mit der Sprachenverwirrung. Ich meine, es ist ja schon in Deutschland schwierig, die Norddeutschen verstehen die Süddeutschen nicht. Die Süddeutschen verstehen alle, ja, aber so ist das nun denn. Also nicht. Und schon gehst du nach Holland und denkst, oh, was ist denn da los? Ja, also nicht, das ist Folge dieses Turmbaus zu Babel, wo Gott einfach sagt, jetzt, und dadurch waren sie gezwungen, sich zu verteilen auf dieser Erde. Wir sehen auch hier wieder die Verheißung oder der Auftrag, keinen Tod. Wir sehen, wie der Mensch sich zusammenrottet, den Turm baut und wie Gott wieder Gericht übt durch die Sprachenverwirrung. Und jetzt das Wunderbare, das Zeitalter der Verheißung. Und Gott nimmt jetzt aus diesem ganzen Völkermeer einen heraus. Das Ungeheuerliche ist, wonach wählt Gott aus? Also wenn ich so vorschlage, wenn man jetzt vielleicht sagt, man brauche in der Schule einen neuen Rektor. Ne? Einer meldet sich und sagt, oh, Lieschen Müller, die hat da ein bisschen frei, die könnte es machen. Da wird jeder die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, sag mal, ist bei dir nicht irgendwo, hast du Porzellansyndrom, nicht mal alle Tassen im Schrank? Ja, es gibt's doch nicht. Da brauchen wir doch Know-how. Der braucht doch ein erstes und zweites Examen und. Der muss doch das Ding anständig führen können. Würde ich auch sagen, es wäre falsch, wenn man Lieschen Müller nimmt. Klar, ne? Aber Gott kann es sich erlauben, nicht auf die äußerlichen Vorzüge, nicht auf, wie soll ich sagen, das Potenzial, was hier oben 1,4 Kilogramm schwer ist, zurückzugreifen. Sondern Gott schaut auf andere Dinge. Ja, worauf hat er denn bei Abraham geguckt? Da heißt doch in Josua 24,3, er diente anderen Göttern. Uiuiui. In Ur in Chaldea. Aber er hat gesehen, was dieser Abraham für Potenzial und für ein Herz hat. Und dann greift dieser Gott diesen Abraham heraus. Und Jesaja 51 heißt es, als einen Einzelnen. Wo wir denken, mit einem Einzelnen kann ich doch nichts anfangen. Doch, Gott fängt mit Einzelnen etwas an. Und dann gibt er ihm den Befehl und den Segen. Die Auserwählung Gottes führt letztendlich zu diesem Zeitalter der Verheißung. Die Berufung Abrahams hat einen dreifachen Segen. Kennt ihn jemand? Die Bibelfesten hier. Also, er sagt Land. Er sagt großes Volk. Und er sagt Segen. Und wenn wir jetzt sehen, gibt es in der Bibel oftmals eine Mehrfacherfüllung. Wir haben natürlich großes Volk, Land, Segen, bis Christus natürlich auch. Manche sagen, deutscher Abschluss. Aber wir finden jetzt wieder das Volk im Land. Wir finden jetzt wieder ja, das Land. Es wächst wieder. Und der Segen, alle, die Abraham oder das Volk Israel segnen, sind gesegnet. Und wenn wir jetzt Semham und Japhet anschauen, dann haben wir hier schon die Segenslinie, die teilweise nicht in das hineingeht, was Abrahams Segen eigentlich erfüllt. Das Zeitalter der Verheißung endet auch wieder mit einem Eklat. Die Verheißung ist da. Wir sehen, wie das ganze Volk wächst. Sie sind in Ägypten und dort Ägypten ist Gericht. Wir sehen also auch hier wieder diese Dreiheit. Ja, Verheißung, Reinfall des Menschen und dann das Gericht Gottes. Und am Ende heißt es dann, wir haben keinen König, denn den Kaiser. Und dann sehen wir schon den Segenslinie auch bis zum Ende des Gesetzeszeitalter. Jetzt lasst uns hinübereilen, Gesetz Israels. Oh, ich muss mich sputen. Das Gesetz Israels. Ihr seht die Jahreszahlen. Was macht, ab wann haben wir das Zeitalter des Gesetzes? Eigentlich fängt es an mit dem Auszug Israels aus Ägypten. Mose bekommt das Gesetz am Sinai, zwei Tafeln, wieso zwei? Die eine Tafel sagt schon mal, so kannst du mit Gott klarkommen, und die andere Tafel sagt, so kannst du mit dem Menschen klarkommen. Und wir haben ja verschiedene Gesetzgebungen im Zeitalter des Gesetzes, drei Stück. Einmal das jüdische Gesetz, Sabbat oder die ganzen Speisegebote, nicht? Das sind originäre Gesetze, die dem Judentum zukommen. Und es ist immer die Frage, ist das für uns heute noch verbindlich oder nicht? Dann schauen wir bitte ins Neue Testament. Und wenn Paulus sagt, dass uns alles, was wir essen, mit Danksagung genossen gut tut, dann ist das schon, wie soll ich sagen, das Neue, was uns gibt. Das Sabbatgebot, was Jesus aufhebt, weil der Sabbat für den Menschen ist. und nicht zur Einhaltung des Gesetzes. Also ist auch für uns nicht der Sabbat, sondern der Sonntag maßgeblich. Nicht, dass wir jetzt den Sonntag zum Arbeitstag machen würden, ja, aber dass es eine andere Gewichtung hat. Und dass es natürlich auch für uns als Christen logisch ist, dass wir uns am Sonntag, an diesem siebten Tag, der jetzt für den Sabbat da ist, dem Worte Gottes zuwenden und nicht der Arbeit. Dann haben wir, das jüdische Gesetz. Jetzt kommt das Zeremonialgesetz. Das sind die gesamten Stiftshüttengesetze, die dort verankert sind. Warum Stiftshüttengesetze? Weil auch hier Gott wieder den Menschen etwas gibt. Wie können wir mit Gott klarkommen? Wie können wir Gemeinschaft haben mit Gott? Und jetzt muss man sich vorstellen, da hat Lieschen Müller irgendwie Suppe anbrennen lassen und der Mann war stocksauer und jetzt müsste sie eigentlich für diese Sache ein Tier opfern. In den Tempel die Hand auf den Kopf des Tieres legen. Das Tier wird vom Priester geschächtet und jetzt weiß sie ganz genau, im Nennen ihrer Schuld ist letztendlich dieses Tier für meine Schuld gestorben. Und das wird nachher verbrannt. Das heißt also, das Zeremonialgesetz ist immer von Gott eingerichtet gewesen, um zu zeigen, wie kann der Mensch Israel wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Bis dahin gehen zum großen Yom Kippur, zum großen Versöhnungstag, der alle Jahre gefeiert wurde, um einfach dort komplette Vergebung für alle Schuld zu bekommen. Die Frage der Schuld lässt sich durch das Gesetz nicht regeln. Und dann gab es die zwei Tafeln, das allgemeine Gesetz als dritte Gesetzgebung. Und dieses allgemeine Gesetz gilt natürlich auch noch für uns. Es ist universal. Und wir sehen fast in allen Verfassungen der Länder dieser Welt, dass diese Gesetze Grundlage sind für diese Verordnung, die sie sich selber gegeben haben. Du sollst nicht töten. Und. Die haben das Eigentum und die Frage des Zwischenmenschlichen. Und jetzt haben wir natürlich auch wieder die Parallelität hier. Das Gewissen ist da, die Verheißung ist da, das Gesetz ist da. Ja, und wir haben jetzt den großen Crash natürlich. Die Juden erkennen ihren Messias nicht an. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was für eine Aufgabe hat das Gesetz? Ganz einfach. Das Gesetz ist ein, Römer 3, können wir es nachlesen, ein Zuchtmeister. Er zieht letztendlich zu Christus hin. Warum zieht das Gesetz zu Christus? Kleines Beispiel. Wir fahren fröhlich, 30 steht dort und man hat einfach ein bisschen geschwätzt und übersieht, oh, und 40 und es blinkt nach hinten. Ich kriege nach 14 Tagen einen kleinen Zettel mit einem Passfoto drauf und darf 30 Euro oder wie viel dann wieder mal dem Staat spenden. Und jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, Moment, ich bin schon 25 Jahre unfallfrei und seit 10 Jahren habe ich nichts mehr auf dem Kerbholz. Also das wird doch wohl reichen. Da kann man sich doch mal einmal etwas erlauben, oder? Ich schreibe ans Ordnungsamt. Die schreiben nur mit einem Smiley zurück, tut uns leid. 40 anstatt 30, 30 Euro. Ja, muss man denn so knickig sein? Die könnten doch auch das andere ins Kalkül ziehen. Der Kerl fährt 24 Jahre unfallfrei. Der Kerl hat 10 Jahre nichts. Hat alles genau eingehalten. Nein, wegen dem einen. Wegen dem einen. Das Gesetz ist unbarmherzig. Wegen der einen Verfehlung bist du dran. Nicht, weil du immer alles klar gemacht hast. Nein, wegen der einen Verfehlung kriegst du jetzt eine drauf. Und wenn Gott sagt, lass das. Ja, ich nehme es ein bisschen locker, nicht? Und ach komm, nicht so eng und so, nicht? Und dann kommt man und sagt, ach Mensch, komm, kannst nicht drüber weggucken. Ja, ja, ich war gerade schlecht und gut aufgelegt und so, nicht? Nein, sagt Gott, ich bin ein heiliger Gott. Einmal sündigen und du musst sterben. Das ist das Gesetz. Gibt es jemanden, der hier ohne Sünde ist? Mal Hand hoch. Habe ich immer auf der Straße gefragt. Dann würde ich sagen, komm gleich als Sonderexemplar nach München ins Deutsche Museum. Ja, haben wir gleich jemanden hier. Also, wir sind doch alle, wie wir hier sind. sagt mal einer, wir sind alle ehebrecherischen Geschlechts. Alle, da können wir uns gar nicht überheben. Eigentlich mit so Stempel drauf, Todesurteil. Das ist das Gesetz. Furchtbar. Keiner kann es einhalten. Und jetzt kommt einer und sagt Matthäus 5, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Da ist einer, der das alles ohne Ausnahme getan hat. Und das bedeutet, diesen einen, den hat Gott über alles erhöht. Und wenn wir die Kirchenväter anschauen, heute ist ja manchmal so ein bisschen seltsam, was die Predigten angeht, wenn man so im Internet rumguckt, die Kirchenväter haben immer Gesetz gepredigt und dann die Gnade. Und deswegen haben wir auch hier solch eine gewaltige Zeit. Und nachher kommen noch einmal, ich gehe mal gerade weiter, kommen noch einmal 2000 Jahre Gnadenzeit, wo Gott sagt, ich streiche alles durch. Und genau das ist das, was das Gesetz macht. Es zieht letztendlich, sagt er, du kannst vor mir nicht bestehen. Allein einmal 40 anstatt 30 gefahren, tot. Und jetzt sage ich dir, es gibt den Freispruch, weil ich einen, der alles erfüllt hat, dort in diesem Gnadenzeitalter hier, wo habe ich das hier? Ah, da vorne müsste es, da ist es dann zu Ende. Ja, dort habe ich ihn sterben lassen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das ist das Wunderbare der Gnade. Ich muss mich nur hinhängen. Das Wunderbare dieses Zeitalters. Ja. Lass mal gerade schauen. Ah, nee, stimmt nicht. Ja. Also, auch hier haben wir wieder im Gesetzeszeitalter den Zusammenbruch bei Christus. 70 nach Christus war der Exodus. Und jetzt geht es ins Gnadenzeitalter. Und das Gnadenzeitalter, wenn wir jetzt fragen, wo sind wir denn eigentlich jetzt hier? Nicht, wir sind dann irgendwo hier in dem Bereich, kurz vor der Entrückung. Und dann wird in diesem Heilszeitalter, man muss sich ja überlegen, nicht, es kommt dann, wenn wir jetzt auf das die Unheilszeit der großen Trübsal zugehen, dann werden wir sehen, wie dort noch einmal alle dämonischen Kräfte sich entfesseln dürfen und wüten dürfen. Wer die Offenbarung liest, was dort los ist, da kriegt man Schauern. Und wir sind aber nicht zum Zorn bestimmt. Der Zorn Gottes ist in der Gemeinde ja letztendlich am Kreuz gebündelt. Aber für eine Welt, die Christus in allen Fasern ihres Seins ablehnt, wird der Zorn Gottes letztendlich in diesen dreieinhalb Jahren ausgeschüttet. Zweimal dreieinhalb Jahre. Die Zeit der Gemeinde ist eine lange Zeit und es ist die Zeit des Gerichtes nachher eine kurze. Sonst könnte auch gar keiner überstehen, sagt die Bibel. Und dann kommen wir zur Wiederkunft Jesu. Er wird dann, wenn die Drangsal für Israel am größten wird, kann man in Jesaja nachlesen, auf dem Ölberg wiederkommen. Und dann wird es das Völkergericht geben. Und wir werden dann hier ein Zeitalter haben, wie wir es in Jesaja 11 gelesen haben. Ja, dann wird auch der Alte nicht mehr nur 80, sondern es wird ein ganz anderes sein. Christus wird regieren. Die Frage der Sünde wird dann nicht mehr die vorherrschende sein, obwohl wir gefallene Kreatur sind. Ja, aber der Teufel ist gebunden und wird am Ende noch einmal losgelassen. Und dann wird das Ende kommen. Aber dieses Zeitalter wird das tausendjährige Reich. Ja, viele sagen, es gibt es gar nicht. Das gibt es auch unterschiedliche. Aber ich habe immer gesehen, die Bibel so wörtlich wie nehmend wie möglich. Und wenn ich jetzt noch einige Punkte hier hinzunehmen darf, das wäre nochmal der komplette Plan hier in der Übersicht. Und wir wollen einfach noch einiges bemerkenswerte Charakteristika der Heilszeiten. Ich habe mir da noch ein bisschen was notiert. Ich habe schon angedeutet, wir haben immer Verheißung, Versagen, Gericht. In siebenfacher Ausführung dort. Ja, auch in der Friedenszeit nachher am Ende wieder Gericht. Und zwar das, was dann am Ende kommt. Dann die Aufgabe, die Erwählung. Ja, wonach erwählt Gott? Es ist ganz seltsam. Wir müssen uns einfach das Wesen Gottes vor Augen führen. Das Wesen Gottes ist Liebe und Liebe ist immer auch Gemeinschaft, pflegend und schaffend. Und nie füreinander. Der Vater ist für den Sohn, der Sohn ist für den Vater und gibt sich ganz hin. Wir können das bei Jesus so wunderbar sehen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Egal was kam, es hat Jesus immer gesagt. Und der Heilige Geist ordnet sich genauso hier ein, einer für den anderen. Das ist eigentlich das Wesen der Liebe. Und der General von Zieten sagte einmal bei Friedrich dem Großen, wie er ihn fragte, seinen gläubigen General, den Joachim von Zieten, was denn so ein Gottesbeweis oder ein Beweis wäre, dass die Bibel stimmt. Und dieser General sagte dann nur, Majestät, die Juden. Und wir sehen auch hier, ja, in der Erwählung, warum erwählt Gott die Juden? Wenn wir 5. Mose 7 lesen, dann heißt es, es ist das kleinste Volk unter allen. Aber weil ich es lieb habe und weil ich den Eid geschworen habe, Abraham und Isaac und Jakob. Und diese Liebe ist etwas ganz Merkwürdiges, weil sie immer weggibt. Auch in Beziehungen kann man ja immer wieder sehen, dann heißt es immer, was habe ich davon? Auch alle Gaben, die wir haben in der Gemeinde, sind nie für mich selber, sondern immer zur Erbauung aller. Das ist das Wesen der Liebe und der Gemeinschaft, die Gott stiftet. Also sehen wir schon, dass wir hier auch in der Zuordnung dieser Israel-Frage immer, Israel wird zum Segen für alle. In der tausendjährigen Reichszeit wird Israel zum Segen. Israel ist jetzt ein Zankapfel. Aber Israel wird zum Segen im tausendjährigen Reich, können wir auch in der Offenbarung nachlesen. Und das ist das Charakter, ja, oder die Frage der Erwählung. Gott erwählt nicht wie wir. Und Gott tut sich seine Leute, wenn er sie erwählt, zurüsten. Was haben wir an, soll ich sagen, Charakteristika bei Abraham? Er wurde Freund Gottes genannt. Oh, da schaue ich richtig. Freund Gottes, Mann. Warum? Der Glaube ist ihm zur Gerechtigkeit dazu gerechnet. Wir gehen noch mal ganz schnell hierher. Der Glaube zur Gerechtigkeit haben wir schon hier bei Abraham. Das heißt also, das Gesetz ist ein Einschub. Und der Glaube ist nachher in der Gnadenzeit auch wieder. Und es geht immer nur um den Glauben. Ja? Auch bei Abraham hieß es schon, also die Gerechtigkeit, die Abraham gehabt hat, können wir in Jakobus 2 nachlesen, ist durch den Glauben gekommen. Nicht durch seine Werke. Die Werke folgen, aber sind nicht Voraussetzung dafür. Jetzt Heilszeiten und Gesetz und Gnade. Wir sehen immer, dass wir Gesetz und Gnade in allen Zeitaltern parallel haben. Wir sehen den Henoch, der Vertreter des Gesetzes ist. Und jetzt kommt auf einmal der Noah dazu, der Tröster. Noah heißt Tröster. Und der Henoch verschwindet. Und dieses Angebot der Arche, dieses Gnadenangebot wurde nicht angenommen. Wir schauen jetzt zu Abraham hinüber. Gesetz und Gnade habe ich jetzt nicht so gefunden, aber wenn ich nachher wieder zu Elia und Elisa gehe, dort finde ich auch, Elia ist der Vertreter des Gesetzes, Elisa ist der Vertreter der Gnade. Und sie gehen beide parallel, bis Elia entrückt wird und Elisa weitergeht. Und nachher haben wir Johannes der Täufer. Wir haben Mose und Josua. Mose als Vertreter des Gesetzes kann nicht ins Land kommen. Aber Josua, Jeshua, Jesus führt ins Land, ins gelobte Kanaan. Und wir sehen, Mose musste weg und Josua hat das Amt übertragen bekommen, das Gnadenamt für Kanaan. Ja, Johannes der Täufer und Jesus. Genau dieselbe Struktur, nachher Israel und die Gemeinde. Ab 70 Israel weg und die Gemeinde ist Heilsträger. Und jetzt haben wir genau wieder die Parallelität, Israel und die Gemeinde zusammen parallel und irgendwann verschwindet die Gemeinde, weil Israel als Heilsträger eingesetzt wird. Ach, nee, ich muss Schluss machen. Ich habe noch ein bisschen was, aber es geht zu weit. Vielleicht einen kleinen Schluss. Wo sind wir heute? Wo sind wir heute? Können wir das irgendwie terminieren? Ach, ich schaue lieber mal zu meinem Herrn Michael Stiefel, ein wunderbarer Kamerad, Pfarrer aus Esslingen, wie es heißt, die Schwaben waren, 1487 geboren, man weiß auch nicht genau wann, aber irgendwie, er war ein genialer Mann, lebt in Esslingen, Georgi-Gymnasium, hat er seine Abitursachen gemacht und er war Pfarrer, er war Mathematiker. Und dann war er nur Dichter. Also ansonsten haben wir ja immer Paul Gerhard, Pfarrer und Dichter. Ja, oder Gerob, Pfarrer und Dichter. Also, aber der hat drei Sachen auf dem Kerbholz gehabt. Und wunderbar. Jedenfalls, der Mann fängt das Rechnen an. Er hat ein kleines Büchlein über das Ende Christi geschrieben. Ein Rechenbüchlein über das Ende Christi geschrieben. Er war erst in Esslingen, dann kam er nach Wittenberg zu Luther. Und Luther hat ihn dann in Lochau, das ist Annaberg da im Sachsen-Anhalt, eine Pfarrstelle gehabt. Und dieser Mann rechnete dann, er hat Integralrechnung und alles Mögliche wunderbar hingekriegt. Und dann hat er gedacht, naja, fangen wir mal als das Rechnen an. Er hat gar nicht gesehen, wo Jesus sagt, keiner weiß es. Er fing das Rechnen an und was kam raus? 19. Oktober 1533, 8 Uhr, Jesus kommt wieder. Oh, und Luther war schon ganz nervös. Der hat gar nicht gewusst, wo es lang geht. Und jedenfalls, im September 1833 schreibt er ihm noch, lass die Finger weg. Jedenfalls, oh, die Leute sind alle nach Lochau gepilgert. Er hat seine Bücher verschenkt. Ja, die Bauern haben ihre Felder nicht mehr bestellt. Die Frauen haben ihre Wäsche hängen lassen. Und die Kinder haben gesagt, was, Jesus kommt wieder, bloß kein 1x1. Also, wir springen bloß noch rum und tun ein bisschen so. Ne? Also, und da war es 8 Uhr. Es war 8:30. Und mein Michael Stiefel rennt nach Hause und meint, jetzt muss er nochmal nachrechnen. Ja, er kam dann nicht mehr wieder, musste dann schnell verschwinden, weil die natürlich alle etwas säuerlich waren, dass er da gerechnet hat und sich natürlich verrechnet hat. Das kann man jedem anbefehlen. Ich kann jeder sagen, da verrechnest du dich gründlich. Aber können wir die Zeitdinge ein wenig anschauen? Und wir haben ja immer wieder, was sagt Jesus, die große Verführung wird kommen am Ende. Und dann gibt es immer wieder auch gerade aus so charismatischen Bereichen Leute, Bill Heibels erklärt um 2014 herum, ja, eine große Erweckung über Deutschland kommen. Ein Christian Russ, Jahre früher, große Erweckung wird Deutschland kommen. Ich hörte jetzt von einer Prophetin, ich möchte jetzt leider nichts weiter sagen, hier aus Bremen. Ja, große Erweckung wird kommen. Ui, wenn ihr denkt, man sieht so wenig. Ist das eine heimliche Erweckung oder was? Jesus sagt, der große Abfall wird kommen. Und wir werden zubereitet auch auf diesen großen Abfall. Nicht, dass nicht Einzelne noch zum Glauben kommen oder hier oder dort auch noch wirklich Aufbrüche sind. Das wollen wir gar nicht. Aber so dieses Große, wie es im 19. Jahrhundert war, flächendeckend sind die Leute in die Kirche gerannt und haben ihre Sünden öffentlich oder in der Beichte bekannt. Ich möchte nur ein Wort vorlesen aus einem Rundbrief Familie Cheney von der Israelhilfe, Gemeindehilfe Israel. Er ist dort in Israel und hat eine Gemeinde gegründet und er schreibt dort, interessant ist, was den grünen Pass angeht. Er schreibt, der grüne Pass war anfänglich Bezeichnung eines digitalen Impfausweises. Und man hat es umbenannt jetzt in das grüne Mahlzeichen, Israel wohlgemerkt. Ja. Und dieser Begriff Tav Hayarok, der für dieses grüne Mahlzeichen, diesen Pass benutzt wird, ist genau dasselbe Wort wie in Offenbarung 13, 16, 17. Das Mahlzeichen des Antichristen. Es sollte uns nicht irre machen, aber man sollte aufmerken auf die Dinge der Zeit. Ja, der Antichrist, und man hat jetzt schon spekuliert und gesagt, ja, das Zeug wird ja gefälscht, kann man es nicht irgendwie implantieren in so einem kleinen Chip irgendwo dahin, wo es auch nicht gefährlich ist, und da wird schon drüber gesprochen. Also es wird alles vorbereitet. Dieser Strichcode, ich habe mir schon mal gedacht, oh, genau das ist jetzt und so weiter. Nicht? Aber das wird alles vorbereitet, dass dieser eine Mann, der Antichrist, kommen wird. Er wird kommen. Und er wird in solch einer Verführungskraft kommen, dass wenn man das Wort Gottes nur so ein bisschen spielerisch und lächelnd vor sich hinschiebt, wird man weggespült. Wir sind, denke ich, kurz davor, Wir wollen aufschauen, aber umso mehr weitersagen, du brauchst Jesus. Ja, ich denke, wir sind, ja, ich weiß nicht, ob 5 vor 12, wie auch immer, wollen wir nicht spekulieren. Ja, aber die Dinge richten sich langsam so ein, dass der Antichrist die Plattform bekommen kann. Und ja, dann heißt es, erhebt eure Häupter, eure Errettung ist nahe. Was ist das Evangelium jetzt? Da wollen wir ja nicht so nach Hause gehen und denken, oh Mann, jetzt sind wir total erschlagen. Hat er alles erzählt hier. Nein, das Evangelium ist doch das. Christus regiert in allen Zeitaltern und er bringt seine Leute nach Hause. Und wenn es noch so turbulent ausschaut, er bringt dich nach Hause, wenn du ihm gehörst. Das ist das Ungeheuerliche. Durch alle Wirrnisse, nicht? Und wenn man die ganzen Zeitalter da sieht, und dann denkt man ja auch, mein lieber Scholli, ist das gewaltig. Aber Jesus bringt seine einzelnen Leute durch und er kennt dich. Ein Abraham war ein Einzelner, ein Jakob war ein Einzelner, ein Isaak und ein Josef war ein Einzelner. Er hat sie alle nach Hause gebracht. Ein Paulus war ein Einzelner oft, er schreibt das ja verzweifelt teilweise. Haben mich alle verlassen, aber der Herr stand mir bei. Und das ist doch das Evangelium. Jesus kennt die Seinen und er wird seine Leute immer nach Hause bringen. Durch alle Wirrnisse hindurch. Amen.